Das ist schon auch was Spezielles, gell? Wenn der Sohn für den Vater betet, dass der was Vernünftiges sagt. Schön. Wir haben ja vor Weihnachten im Jakobusbrief angefangen, haben den von der Predigt und in Hauskreisen sehr intensiv die ersten 25 Verse angeschaut des ersten Kapitels, und um das erste Kapitel fertig zu machen, also abzuschließen, fehlen uns noch zwei Verse. Und um diese zwei Verse geht's, und ich habe das überschrieben mit dem Thema, was ihr da seht, wertlose oder makellose Frömmigkeit. Ich lese die beiden Verse. Genau. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich vor der Welt unbefleckt zu erhalten, zu bewahren. Ja, zwei Verse, das ist überschaubar. In der Einteilung im Vers 26 geht es eben um diese wertlose Frömmigkeit. Was ist das? Und im Vers 27 geht es um die makellose Frömmigkeit. Und damit haben wir schon zwei Überschriften für die Predigt. Fehlt noch der berühmte dritte Punkt. Den habe ich überschrieben mit Jesus als Vorbild und Kraftquelle. Und damit das Ganze eingebunden ist im Text, es steht ja nicht alleine da, die zwei Verse, gibt es noch eine Einleitung und eine Zusammenfassung. Und das war dann die Predigt. Ja, die Einleitung, die beiden Verse 26 und 27 stehen eben in einem Zusammenhang. Sie gehören aus meiner Sicht unmittelbar zu den Versen vorher. Vers 22 steht aus meiner Sicht quasi die Überschrift: Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer. Jakobus macht zuerst deutlich, dass jemand, der sich Gottes Wort anhört und danach nicht danach handelt, es hat keine Konsequenzen, was er da liest oder hört, der ist wie einer, der sich in den Spiegel schaut und es verändert sich nichts. Der sieht zwar, okay, mein Hemd ist zerrissen, mein Mund ist nicht abgewischt, der Kaffee ist noch da und der Pullover hat auch ein Loch, aber es kümmert ihn nicht. Er geht einfach weg. Muss man sich fragen, wozu hat der in den Spiegel geschaut? Ist sinnlos. Wer dagegen in Gottes Gesetz hineinschaut und darin bleibt, wie es da steht, das heißt einer, der nicht nur hört, sondern das, was er hört, hat Konsequenzen für sein Handeln, der wird glückselig sein in seinem Tun. Das ist eine steile Aussage. Glückselig sein in seinem Tun. Oder? Unser Text hat etwas damit zu tun, in dem, was wir tun, glückselig zu sein. Oder zu werden. Das wünschen wir uns, denke ich, alle. Ja. Vielleicht lohnt sich das Zuhören. So, damit möchte ich einsteigen in unseren Vers 26. Wertlose Frömmigkeit. Das sind zwei Aspekte, der erste, zwei Schritte eigentlich. Der erste ist, wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein. Jakobus 1, Vers 2 steht, dass der Brief an Christen geschrieben ist. Da gibt es also Christen, die halten sich selbst für fromm. Und bei denen gibt es dann ein Problem mit der Glückseligkeit. In dem, was sie tun. Wo ist das Problem? Ich denke in der Selbsteinschätzung. Wer meint, fromm zu sein, steht hier. Wer meint, fromm zu sein? Paulus sagt im 1. Korinther 4, Vers 3 und 4, auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt. Mein Richter ist der Herr. Also Paulus geht, so gut er kann, mit Jesus. Er ist sich nichts bewusst, er macht nicht irgendetwas, wo er weiß, das ist falsch. Aber seine Frömmigkeit, die beurteilt er nicht selber, sondern Gott ist der Richter. Wer meint, fromm zu sein, wenn der Gedanke kommt in unsere Herzen, dann denke ich, ist Vorsicht geboten. Ich möchte das ein bisschen illustrieren. Jesus erzählt einmal ein Gleichnis von einem Zöllner und einem Pharisäer, die beide in den Tempel gehen. Lukas 18, 9 bis 14. Der Pharisäer stellt sich hin, viele werden die Stelle kennen, und sagt: Gott, ich danke dir, wie toll und herrlich und geistlich und wunderbar und wie, ja, und so weiter ich bin. Ich tue das und jenes, ich faste, ich gebe den Zehnten, ich und so weiter. Und übrigens, danke, dass ich nicht so bin wie der dort, der Zöllner da. Der Pharisäer meint ganz klar, dass er fromm ist. Und der Zöllner steht dort und weiß, dass er ein Sünder ist und betet nur: Herr, sei mir Sünder gnädig. Und das Spannende ist, dass Jesus sagt, der Zöllner, der gesagt hat, Herr, sei mir Sünder gnädig, geht gerechtfertigt weg. Der Pharisäer nicht. Die Haltung des Zöllners, diese Demut, das ist das, was Gott möchte. Wie ich junggläubig war, und das ist jetzt wirklich so, ich schäme mich dafür heute, aber irgendwie war das alles so neu, der Glaube, und ich hatte die Botschaft vorher nie verstanden. Ich war, weiß nicht, 21, und die Gruppe, in der ich war so toll. Und ich hatte das Gefühl, wir sind die ersten echten, wirklichen Christen. Und es war einfach nur Hochmut. Einfach nur schäbiger Hochmut. Ich hatte gemeint, fromm zu sein, beziehungsweise gedacht, ich bin frommer als die anderen. Ich verstehe die Bibel etwas besser als die anderen. Ich denke, wir stehen alle in der Gefahr, dieses Denken zu haben. 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ja, wer meint, fromm zu sein? So viel zu dem ersten Teil, der uns nicht in die Glückseligkeit in unserem Tun führt. Gehen wir weiter. Jakobus gibt uns einen kleinen Test. Wie ist das mit deiner Frömmigkeit? Du meinst, fromm zu sein, wie ist das eigentlich mit deiner Zunge? Wie ist das mit dem, was du redest? Ist das das, was Gott will, dass du reden sollst? Kannst du deine Zunge im Zaum halten oder rastest du immer wieder aus? Wenn du deine Worte, deine Sätze nicht im Zaum halten kannst und dir dabei einbildest, ein frommer Mensch zu sein, da passt was nicht, da betrügst du dich selbst, steht da. Der betrügt sein Herz. Es geht nicht zusammen, sich einzubilden, dass man ein super Christ ist und gleichzeitig Dinge zu reden, die nicht okay sind. Worte haben eine ungeheure Macht. Wir werden das noch intensiv in Kapitel 3 anschauen, aber ich möchte etwas noch einmal erzählen, das habe ich schon einmal irgendwann da erzählt. In meiner Herkunftsfamilie haben wir in der Vorweihnachtszeit immer gesungen. Und das waren ganz, ganz schöne Zeiten für mich. Ich habe immer schon gern gesungen. Mein Vater hat dann die Geige ausgepackt und so weiter. Und ich habe gern gesungen, aber ich habe falsch gesungen. Und meine Familie hat mich ausgelacht. Nur im Spaß natürlich. Ich bin dann unter den Tisch gekrochen und habe dort weitergesungen, hat man mir erzählt. Ich kann mich nicht erinnern. Und es hat ungefähr 60 Jahre gebraucht, bis ich glauben konnte, wenn mir jemand von euch gesagt hat, du hast eine schöne Stimme, dass das wahr ist. Worte haben eine ungeheure Macht. Nur als kleines Beispiel, die über Jahrzehnte andauern kann. Wie oft habe ich mich entschuldigen müssen für etwas, was ich sagte, einfach weil es mir witzig vorkam oder ich ein kleines Wortspiel mache. Ich spiele so gern mit Worten. Und dann macht man ein Wortspiel und merkt, puff, jetzt habe ich jemanden getroffen, jetzt habe ich jemanden verletzt. Und ich wollte es gar nicht. Aber der ist getroffen. Worte treffen. Und dann muss ich mich wieder entschuldigen gehen. Das letzte Mal war es diesen Montag. Für etwas, was ich ja ein paar Wochen vorher gesagt hatte. Was hier steht, wie kannst du glauben, ein frommer Mann, eine fromme Frau zu sein? Also jemand, der Gottes Segen in diese Welt bringen soll, der Gottes Licht darstellen soll und gleichzeitig sagst du im Zorn oder weil du witzig sein willst oder sonst aus irgendeinem Grund Dinge, die den anderen verletzen, die den anderen hemmen in seinem Glauben, in seiner Entwicklung mit Jesus. Das geht nicht. Oh, ja. Die Macht der Worte. Matthäus 5, 22 greift Jesus dieses ein Gebot aus dem Alten Testament auf, du sollst nicht töten. Und dann verschärft er dieses Gebot und sagt, es geht nicht nur ums Töten selber, tschak, hinhauen, sondern wenn du deinen Bruder ohne Ursache zürnst, dann bist du dem Gericht verfallen. Wenn du deinem Bruder nichts nutz sagst, das heißt ihm seine Existenzberechtigung absprichst, seine Bedeutung, seinen Wert, dann bist du dem Hohen Rat verfallen. Und wenn du ihm sagst, du Narr, dann bist du dem höllischen Feuer verfallen. Worte, nur Worte, nur Worte. Aber wir wissen, denke ich, alle, bomm, die können hineingehen. Jesus weiß, dass Worte eine riesige Wirkung haben. Deswegen sagt Gott uns hier durch Jakobus, bilde dir nichts auf deine Frömmigkeit ein, wenn du deine Worte nicht kontrollieren kannst. Matthäus 12, 35, wir bringen das hervor, was in unserem Herzen ist. Es ist Selbstbetrug, wenn du Böses redest, zu glauben, dass du fromm bist. So eine Frömmigkeit ist wertlos. Auf diesem Weg wirst du nicht glückselig werden in deinem Tun. Was tun, wenn ich merke, ich rede oft falsche Dinge? Und ich denke, das passiert uns allen. Wie gesagt, ich habe mich diese Woche entschuldigen müssen. Ist Gott sei Dank angenommen worden. Ja, was tun, wenn ich merke, ich rede oft falsche Sachen? Ich denke, demütig werden und Gott um Vergebung und Reinigung bitten. Und es hat sich bei mir wirklich verändert über die Jahrzehnte. Das nur so nebenbei. Soweit die wertlose Frömmigkeit. Und jetzt wird es ein bisschen positiver. Die makellose Frömmigkeit. Wir denken da ja oft an viel Beten, viel Bibel lesen und so weiter. Viel Gemeinschaft, ja, makellose Frömmigkeit. Und das ist alles ganz okay. Es ist ganz okay. Aber da steht was anderes. Und ich würde sagen, da steht noch etwas Zusätzliches. Es ist kein Gegensatz. Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis besuchen, ja. Die Witwen und die Waisen, Das waren zwei Menschengruppen, wo es klar war, die sind arm. Es gab ja damals nicht diese Sozialversicherung wie bei uns, wo man dann vom Staat Unterstützung bekommt. Die sind dann trotzdem oft arm, die Menschen, aber sie bekommen wenigstens eine Unterstützung. Das gab es damals nicht. Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis besuchen, das können wir, denke ich, übersetzen, den Hilfsbedürftigen, den Notleidenden beistehen. Das Zweite, was hier steht, die makellose Frömmigkeit, sich vor der Welt unbefleckt zu bewahren oder sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen lassen. Der Punkt ist so klar, dass ich nicht viel dazu sagen möchte, nur ein paar Beispiele. Kleine Notlügen sind notwendig, oder? Die sind nicht nur erlaubt, die sind eigentlich notwendig. Das ist nicht wahr. Das ist nicht das, was Jesus sagt. Was klein ist und was die Not ist, definieren wir dann ja immer selber, gell? Und manchmal ist es wirklich eine sehr, sehr kleine Not. Punkt. Jeder schaut sich Nacktszenen oder brutale Szenen in Filmen oder in der Werbung an. Es geht ja fast nimmer anders. Ist ja auch nichts dabei, oder? Doch. Es ist was dabei. Jeder wird vor der Ehe intim mit jemand anderen. Das macht ja jeder, oder? Es ist was dabei. Wir ersetzen Gottes Normen mit Gesellschaftsnormen. Und weil es jeder macht, machen wir es auch. Es ist eine echte Herausforderung, nicht mit der Masse mitzuschwimmen, sondern sich an Gottes Maßstäben zu halten. Unser Text sagt, sich von dem Denken in der Welt nicht anstecken zu lassen. Das ist richtiger Gottesdienst. Das ist richtige makellose Frömmigkeit. Darum geht's. Es ist nicht irgendein Nebenthema, sondern es ist die richtige Frömmigkeit. Sie macht uns glückselig. Sie drückt sich in meinen Taten aus. Richtige, makellose Frömmigkeit zeigt sich in unserem Tun, nicht in unserem Wissen. Ja, so viel zu dem sich von der Welt unbefleckt zu bewahren, weil ich denke, das haben wir auch immer wieder, da sage ich diesmal nicht mehr dazu, aber ich möchte zurückgehen zu den Witwen und Waisen. Aha, da habe ich das noch einmal. Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis besuchen. Beistehen. Da habe ich mir gedacht, wie schauen wir da aus als Gemeinde? Wenn ihr so hineinschaut, in uns, in unser Miteinander, wie schauen wir da aus? Und dann habe ich mir gedacht, wow, ich glaube, wir tun echt viel. Es ist echt super. Vieles ist ganz schön. Soweit ich sehe, besuchen wir alte Geschwister, die nicht mehr kommen können. Wir kümmern uns praktisch um Kranke. Wir helfen den Familien. Wir haben das ja gerade, wir erleben das, wir sind ja mittendrin. Wir beten für sie. Es ist uns nicht wurscht, wie es Einzelnen geht. Wir schicken Weihnachtspakete in Länder, wo sie wirklich arm sind. Wo echte Not ist. Wir kochen für andere. Wir machen dieses gemeinsame Mittagessen. Da kochen ein paar für viele und so weiter. Wir unterstützen einander im Notfall. Wir engagieren uns sehr für die Menschen, die hierher geflohen sind, aus ihrer unsicheren Heimat. Wir bringen ihnen Deutsch bei, wir erzählen ihnen von Gott, wir helfen ihnen beim Siedeln und Wohnen, wir helfen, dass sie einen Arzt finden, wir helfen ihnen bei den Schulaufgaben, wir laden sie zu uns ein, ja, und so weiter und so weiter. Und ich bin sicher, ich habe ganz viel vergessen. Ich habe dann noch nachgedacht, wir als Familie haben einmal für einige Tage eine Sandlerin aufgenommen. Vom Hauptplatz zack zu uns. Das war total spannend. Und es hat der so gut getan. So gut getan. Ein paar Tage in einer normalen Familie zu sein. Wir haben eine alleinstehende Mutter mit ihrem Baby aufgenommen. Wir haben eine Schülerin aufgenommen, die es nicht mehr ausgehalten hat im Heim. Und so weiter. Und andere tun viel mehr noch in der Richtung. sehen wir oft gar nicht. Es ist wirklich schön. Und ich denke, wir können da wirklich Gott sehr, sehr dankbar sein für die viele konkrete, aktive Nächstenliebe. Hilf den anderen helfen. Was geschieht in dieser Gemeinde? Alles okay? Ich habe mir dann gedacht, ich vergesse wieder zum Drücken da die vielen Dinger. Wo sind wir denn? Sehen wir diese praktische Hilfe als makellose Frömmigkeit? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in mir habe ich gemerkt, das praktische Helfen, das mache ich schon, aber irgendwie kommt mir vor, Predigen ist schon ein bisschen geistlicher wie Siedeln helfen, um das jetzt so platt zu sagen. Gell? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir scheint, in unserer Wertung ist das Praktische nicht so hoch gewertet, nicht als makelloser Gottesdienst. Jakobus sagt denen, die es nötig haben, zu helfen, das ist makellose Frömmigkeit. Dann habe ich mich gefragt, gibt es andere Bibelstellen, die was Ähnliches sagen? Oder sagt das nur der Jakobus? 1. Johannes 3, 17 bis 18. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Wie kann die Liebe Gottes in uns bleiben, wenn wir den anderen Notleiden sehen und nichts tun? Nach 1. Korinther 13 ist ohne Liebe alles nichts wert. Gell? Zum Thema Güter der Welt, ich habe ein bisschen nachgeschaut und ich bin nicht ganz sicher, ob das, was ich da herausgefunden habe im Internet, wirklich stimmt, aber ich bin ziemlich sicher. Nur so als kleines Beispiel, Kaufkraft bereinigt, scheint es so zu sein, dass man im Durchschnitt in Afghanistan, dass wir 100-mal mehr haben als die Afghanen. Ja, wo wir 1 Euro hinlegen, legt der 100 Euro hin. So. Ja. Wir können das nicht alles ändern. Aber einfach nur wegschauen, wie bleibt die Liebe Gottes in dir? Und dann noch eine spannende Stelle, die sicher ganz viele kennen. Apostelgeschichte 2, 45. Sie verkauften alles, was sie hatten. Das ist ja ganz ganz am Anfang der Apostelgeschichte. Sie verkauften alles, was sie hatten und verteilten es unter alle, die bedürftig waren. Sie haben das getan, sie haben ihren Besitz verkauft aus einer Naherwartung der Wiederkehr Jesu. Die hat sich nicht erfüllt. Und ich denke auch nicht, dass dieses alles Verkaufen, was wir haben, das Vorbild sein soll. Aber sie verteilen alles. Und wisst ihr, was dann hinten danach gleich steht? Sie waren sehr angesehen beim Volk und der Herr da täglich hinzu, solche, die gerettet wurden. Praktische Hilfe öffnet die Tür fürs Evangelium. Das ist schon eine Herausforderung, gell? Also zumindest für mich. Ich möchte es dabei belassen, es gibt noch viel mehr Stellen, wo deutlich wird, die praktische Hilfe für Hilfsbedürftige ist integraler Teil des Evangeliums. Lasst uns nicht nur mit Worten lieben, sondern mit der Tat, sagt Johannes. Es ist ein nicht wegzudenkender Teil unseres makellosen Gottesdienstes. Jakobus sagt hier sogar, das ist der makellose Gottesdienst. So, wie machen wir das? Wie machen wir das? Das geht ja nicht so einfach, das kostet ja was. Wie können wir helfen? Und ich sehe gerade, ich komme in Zeitnot. Wir haben Jesus als Vorbild. Matthäus 4, 23 bis 24. Jesus durchzieht die Gegend, er predigt und er heilt und die bringen immer mehr Kranke. Und wenn man das liest, hat man den Eindruck, das war eine Sanitätsstation, Jesus. Da sind die Kranken daherkommen, da sind sie gesund weggegangen. Und er hat geheilt und geheilt und geheilt. Dann kommt einmal eine Kanaanäerin und er will nicht heilen, aber dann heilt er doch ihr Kind. Einfach, um ihr Wohl zu tun. Und er ist begeistert von ihrem Glauben. Ganz oft verbindet Jesus das Heilen mit Predigen. Aber nicht immer und nicht alle werden gläubig. Er tut Wohl. Jesus ist dann zum Schluss selber für uns ans Kreuz gegangen. Er hat mit der Tat gelebt. Er hat nicht nur nette Vorträge gehalten. Jesus sagt, komme zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In Matthäus 11, 25. Und das sind nicht nur, das sind nicht nur schöne Worte. Er heilt, er verändert hoffnungslose Situationen. Jesus hat Menschen praktisch wohlgetan und er tut es noch heute. In den Monaten nach meiner Trauer hat Jesus mich einfach auf seine Schulter genommen und getragen. Und es war so. Ich bin schon noch selber gegangen, aber innerlich hat er mich getragen. Er hat mich nicht allein gelassen. Jesus liebt nicht nur mit Worten, sondern in der Tat. Jesus ist ein wirkliches Vorbild. Woher nehmen wir die Kraft dazu? Es kostet was. Vers 25 wird das, denke ich, angedeutet. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, der wird glückselig sein in seinem Tun. Das vollkommene Gesetz der Freiheit. Frei zu werden, anderen zu helfen. Nicht berechnend, sondern weil Jesus mich verändert hat. Frei zu werden, anderen zu helfen. Was ist dieses Gesetz der Freiheit? Das haben wir oft gehört. Ich denke, ich will sie einfach nur wiederholen, wer Jesus vertraut, dem ist durch Jesus Sterben alles Falsche in seinem Leben vergeben. All meine Selbstvorwürfe müssen nicht mehr sein. All meine Selbstvorwürfe müssen nicht mehr sein. Jesus ist für meinen Schutt gestorben. Für meinen, Schutt. All mein Versagen ist vergeben. Ich bin jetzt angenommen als sein Kind. Ich bin jetzt angenommen als sein Kind, auch wenn ich nicht vollkommen bin. Meine Zukunft ist gesichert, wenn ich Jesus gehöre. Ich werde einmal im Himmel sein. Ich bin für ewig geborgen. Das ist diese Freiheit, wo ich sagen kann, ja, ich habe Zeit, hinauszugehen, weiterzugeben. Das Zweite, was hier nicht steht, und ich denke eben, für mich ist das wichtig, dass das da im Vers 25 steht, unmittelbar vor unserer Stelle. Das Zweite, was hier nicht steht, aber es ist, denke ich, auch wahr, ist der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die uns umgestaltet, sodass wir Jesus ähnlicher werden und Hilfsbedürftigen helfen können. Noch zwei Gedanken. Das, was ich sagen kann, was ich gesagt habe, kann irgendwie so als echt da steht drei, eine lasse ich aus, kann so als echte Last entstehen. Ich tue eh schon so viel und jetzt soll ich noch mehr tun. Und das, glaube ich, ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Keiner von uns muss die ganze Welt retten. Keiner von uns muss allen helfen. Aber Gott stellt uns irgendwo hin und dort darf ich ein Stück, soweit es in meiner Kapazität, zeitlichen und kräftemäßigen Kapazität steht, Jesu Liebe durch Tat weitergeben. Und unsere Stelle legt den Schwerpunkt des Aktivseins nicht auf die richtigen, noch so richtigen Worte, sondern auf die tätige Nächstenliebe, die keine Leistung ist, auf die ich mir was einbilde, sondern aus der Gott gewollten gewirkten Liebe heraus. Ich muss noch einmal sagen, mir kommt manchmal vor, wir tun so viel, aber mir kommt trotzdem vor, wir sind ein bisschen ungewichtig als Gemeinde. Wir schätzen das Praktische nicht so wirklich ein als makellosen Frömmigkeit. Und vielleicht ist ein kleines Zeichen und einfach zum Nachdenken für uns, vielleicht bräuchte man einen Diakon dafür. Da hat es eh schon einzelne Gedanken gegeben. So, ich möchte zusammenfassen. Es ist nicht, tu doch etwas. Glaube muss praktisch werden. Glaube, der sich in heiligen Reden erschöpft, ist für nichts. Glaube muss praktisch werden. Die Kraft dazu kommt von Jesus. Wenn wir in der Herrengasse manchmal stehen und Kaffee und Kuchen und Traktate verschenken, manchmal fragen die Leute, warum macht ihr das? Und wenn sie mich fragen, dann sage ich immer, hey, Jesus hat uns so beschenkt. Wir wollen auf Jesus hinweisen und deswegen verschenken wir weiter. Aha, ihr seid von keiner Partei. Nein, wir wollen auf Jesus hinweisen. Ja. Handeln in Nächstenliebe kommt nicht automatisch. Ja, wir brauchen das Hineinschauen in das vollkommene Gesetz der Freiheit, wo Jesus uns frei macht, nicht um auf den Bahamas uns die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, sondern frei macht, anderen Menschen seine Liebe weiterzugeben, in Wort, aber auch in Tat. Der Kern dieses Freiheitsgesetzes ist, Jesus hat mir vergeben, hat mich berechtigt, Kind Gottes zu sein. Ich bin in Ewigkeit geborgen, wenn ich ihm vertraue. Jesus schickt mich in diese Welt, aber er lässt mich nie allein. Wollen wir diesen Jesus? Er will uns. Amen.